Heute im Podcast Katharina Schmidt, Chief Business Officer bei Symphony.
Mir hat mal jemand beschrieben, wenn du weißt, wohin du willst, zum Beispiel irgendwie Partner bei der PE-Firma sein oder so, dann ist Harvard so, da weißt du, wie du das schnellste Schiff baust und da ganz schnell hinkommst. Und das ist ein tolles, tolles Netzwerk, gerade auch in Europa, größeres Netzwerk. In Stanford, wenn du irgendwie lernen möchtest, wie man ein Schiff baut und wieder auseinanderbaut und dir ein eigenes baust und alle 5 Jahre wieder das änderst, dann ist das Stanford das Richtige und ich fand das sehr, sehr faszinierend und das war eine tolle, tolle Erfahrung für mich.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Katharina hat wirklich einen Traumlebenslauf. Sie hat erst in St. Gallen studiert und dann nach der Uni mit 22 Jahren bei McKinsey weltweit auf verschiedenen Projekten als Beraterin gearbeitet. Und McKinsey hat ihr dann den MBA in Stanford gezahlt. Und nach ein paar weiteren Jahren dort hat Katharina dann 4 Jahre lang bei Ampush hier im Valley eine Wahnsinnskarriere bis zum Senior Vice President hingelegt. Und seit 2 Monaten ist sie jetzt als Chief Business Officer bei Symphony, einer ganz spannenden Outsourcing-Firma, die vor allem Talente aus dem Balkan beschäftigt. Die komplett bootstrapped Company hat aktuell 350 Mitarbeiter und Katharina denkt nun darüber nach, wie man das vervielfachen kann. Aber wie gesagt, ein super beeindruckender Lebenslauf von einer extrem entspannten und auf dem Boden gebliebenen Katharina. Aber hört selbst rein, ab geht's direkt in den Podcast. Moin Katharina.
Hallo.
Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Sag mal, wo kommst du eigentlich her?
Aus dem Norden, aus Deutschland, Lüneburg, südlich von Hamburg, zwischen Hamburg und Hannover.
Okay.
Ursprünglich.
Okay. Und dann sag mal, warst du in der Schule anscheinend schon super gut, weil du hast direkt dich entschieden, 2 Bachelorstudiengänge gleichzeitig zu machen.
Was in der Schulzeit war, also wäre ich das erste Mal in den USA. Als 16-jähriger Schüleraustausch. Ich glaube, das hat mich sehr, sehr geprägt, dass ich irgendwann, das habe ich das erste Mal so die weite Welt gesehen, wollte nochmal weg. Und dann bin ich nach St. Gallen zum Bachelor gegangen. Und ich glaube, was mich da eher getrieben hat, dass ich sehr, sehr viele Sachen sehr interessant fand. Und habe ich dann VWL und internationale Beziehungen gemacht. Dann waren irgendwie so 50% Overlap. Also es war dann nicht komplett von neu, aber ich fand beide Richtungen sehr, sehr spannend und wollte mich da nicht entscheiden. Und es ging auch ganz gut.
Und warst du hier irgendwo in Kalifornien schon in dem Schüleraustausch, dass das irgendwie schon für dich so ein Anziehungspunkt war? Oder
wo warst du? Noch nicht. Damals habe ich es an die Ostküste geschafft. Das war so das weiteste Werk. War für mich damals auch ein ganz, ganz großes Ding. Ich hatte als Kind immer wahnsinnig Heimweh, also diesen Schüleraustausch in die USA zu gehen. Das war so wow. Und das war so cool, dass ich einfach mit Leuten von so vielen verschiedenen Richtungen in Austausch war. Es war ganz in der Nähe von Princeton. Da war auch dieser Einfluss von diesen großen Unis. Der war ganz beeindruckend. Und ich glaube, damals hat so den Grundstein gelegt, dass ich damals, also ich bin dann wieder zum MBA, bin ich ja wirklich dann eine amerikanische Uni, das ist, glaube ich, dieser Eindruck, wie das Unileben ist oder was Leute man da trifft oder so, das fand ich wahnsinnig beeindruckend.
Ja, war das dann auch schon so der Grund, warum du dann nach St. Gallen gegangen bist? Das ist ja auch jetzt nicht eine Durchschnittsuni wahrscheinlich im Zweifel in Europa vielleicht sogar.
Ja, ich fand's, was St. Gallen ein bisschen anders hatte als die deutschen Unis damals, war das erste Jahr, es hieß Assessment-Jahr, da hast du noch relativ viel gemacht, also Geschichte, Recht, VWL, BWL, Sprachen, und das fand ich, zwar ein bisschen näher an dem amerikanischen System, so
dieses diese General Studies, ne?
Genau, und danach erst festlegen, das fand ich cool, und dann ja, dann war es auch ein bisschen, zwar ist Schweiz direkt neben Deutschland dran, aber von Norddeutschland war es ein bisschen weiter weg, bisschen Ausland, bisschen neue Welt entdecken, und so habe ich mich denn da entschieden und während der Zeit dann auch, es waren ja 3 Jahre, noch ein halbes Jahr in Chile im Austausch verbracht, also dann nochmal andere Kultur erlebt.
Ja, wow. Und dann haben die großen McKinsey-Leute bei dir angeklopft. Da muss ich kurz nochmal ein bisschen weiter ausholen, weil ich habe, ich glaube, 2009 oder so mal ein Buch gelesen, das war damals in der Spiegel-Bestsellerliste, ich habe nochmal zurückgeguckt, von Julia Friedrichs, das hieß irgendwie Gestatten Elite. Mir ist Gestatten Elite, ich weiß nicht mehr ganz genau den Titel, aber auf jeden Fall ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, dass dieses ganze McKinsey-Leben gerade damals schon ziemlich krass war. Ne? Also es gab ja so Assessment Center da und ich erinnere mich irgendwie, dass die Autorin irgendwie dann da eingeladen wurde und dann wurde sie direkt auf irgendeine Yacht nach Nizza geflogen und dann wurde ihr gesagt, du bist jetzt hier der ganz besondere Mensch und Bieber McKenzie sind so die allergrößten Helden und wir retten jetzt die Welt. Wie war so dein Eindruck? Also wie hat das angefangen bei McKenzie? Ist das auch so eine Story? Also die Julia aus diesem Buch ist ja dann nicht zu McKenzie gegangen, sondern hat dann dieses Buch geschrieben, witzigerweise.
Ich war auch auf einer Nacht, auf einer Yacht in Nizza, das stimmt. Ich habe, ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Vorher mich aber eigentlich schon entschieden, weil ich die Arbeit spannend fand. Ich fand spannend, da mit denen ins Ausland zu gehen. Das erste Mal, als ich von denen gehört hatte, war, da waren so ein Workshop in St. Gallen, da haben wir einfach so kleine Workshops gemacht. Hier ist ein Problem, wie würdest du damit umgehen? Und ich fand es total cool, irgendwie über, ich glaube, da haben wir über Entwicklungshilfe in Afrika nachgedacht und wie man irgendwie Sachen besser machen könnte. Und das fand ich irgendwie voll cool und spannend. Und ich glaube, dieser Faden, sie ist nicht festlegen, sondern viel, viel lernen und wie viel sehen. Das fand ich super, super spannend. Und dann die Leute, die ich kennengelernt hatte. Ich wollte früher irgendwie immer zur UNO gehen. Es war ein bisschen zu bürokratisch. Ich glaube, dann die Politik generell. Und ich glaube, dieses viel unter Sachen nehmen, Unternehmen kennenlernen, Ländern rein, das fand ich richtig cool. Später dann, ja, als man sich beworben hat, dann haben die diese Ausflüge nach Nizza gemacht und sich überall hingeflogen. Und das ist natürlich hat mich schon ein bisschen beeindruckt, aber ich glaube, wenn das, glaube ich, der Grund ist, wieso man da hingeht, dann hat es viel wenig eigentlich mit der generellen Arbeit zu tun und das ist wahrscheinlich dann auch nicht der richtige Fit dann
im Endeffekt. Ja. Du hast mir vorab gesagt, dass es aber schon auch eine krasse Phase für dich war, ne? Also dass es vielleicht, dass du dich vielleicht auch nicht so dazu gefühlt hast und vielleicht auch als Frau irgendwie da vielleicht noch extra kämpfen musstest. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie du dich da zurechtgefunden hast?
Das war mein erster Arbeitsplatz. Also ich hatte damals, gab es erst dieses Bachelor-Master-System. Also ich war dann wirklich, also mit 22 hatte ich eigentlich die Vorstellung, ich mache erstmal ein Bachelor, erstmal bei McKinsey ein Praktikum, dann nochmal, ich hatte schon bei der Deutschen Botschaft in Washington und dann noch Industrie. Und dann hatte ich bei McKinsey total durch Zufall war irgendwie so die Frage, wieso fängst du nicht fest an? Kannst du es auch mal ein bisschen länger ausprobieren? Und ich so, oh, wieso nicht? Und dann ging es ganz schnell. Und dann habe ich da wirklich angefangen. Und was dann war, es war in meiner Peergruppe damals, also gleiche Leute, die im selben Level anfangen, da war ich die einzige Frau und habe auch für die ersten anderthalb, fast zwei Jahre mit gar keiner Frau gearbeitet. Und es war schon komisch für mich. Ich hatte das Gefühl, wer ist so mein Vorbild, Role Model und so. Da hatte ich ein bisschen muss ich erstmal mich finden und mich zurechtfinden. Und ich hatte dann wahnsinnig tolle Mentoren. Einen, mit dem habe ich jetzt auch nochmal, als ich mich im Netzeljob entschieden habe, gesprochen. Also das hat aber ein bisschen Zeit gebraucht, mich so einzufinden, auch was ich machen möchte, weil der Standard war so irgendwie, du machst Pharma oder Finanzen im Zürich Office und für mich war der eher so, oh, das ist ein Projekt in Libyen, das finde ich spannend, lass mich nach Afrika gehen. Und aber im Endeffekt, es hat so ein bisschen gebraucht, bis ich meinen Weg gefunden habe und dann war aber toll und echt auch spannend. Ich habe die Welt mit denen gesehen. Mit Kinsey habe ich im Endeffekt auf fünf verschiedenen Kontinenten gearbeitet.
Wow. Wie funktioniert das denn? Also wird man dann einfach so eingeteilt oder man sagt vorher, was einen interessiert oder gibt es so einen Projektkatalog? Ja. Also wie funktioniert diese Beratungswelt eigentlich? Das interessiert mich persönlich.
Das ist eine gute Frage. Also viel, wenn du wirklich deinen eigenen Weg machen willst, ist viel Eigeninitiative. Also zum Beispiel, sind Projekte ausgeschrieben und es gibt auch Leute in deinem Office, die dann immer wissen, was in zwei, drei Wochen frei ist und was dann passt vom Skillset oder wo du hin möchtest. Aber ich habe dann auch immer auf diesen internationalen Projekten, ich weiß noch, auf dieser einen Seite war dieses eine Projekt halt in Libyen, für example, und ich dachte so, oh, das ist ja spannend, das ist ja weit weg. Und da habe ich irgendwie dem Partner halt fünf verschiedene E-Mails geschrieben und der wahrscheinlich gedacht, gut, wer ist diese Frau da von Zürich Office, aber dann bin ich da hingekommen und es war auch eine ganz, ganz coole Erfahrung. Also ich glaube, viel Eigeninitiative dann und dann auch, wenn du mit Leuten arbeitest, mit denen du gerne arbeitest, dann bildet sich so das Netzwerk mehr aus, aber es ist halt auch immer ein Fit, so welches Projekt fängt wann an, wenn du gerade fertig bist und das dann
Und ist das dann auch so, montags dahin fliegen, freitags wieder zurück, das Wochenende wieder zu Hause verbringen?
Jetzt in Covid-Zeit ist es wahrscheinlich sehr, sehr anders, aber Montagmorgen los, meistens ging der Wecker um fünf und dann kommst du Donnerstagabends heim und dann Freitag war immer Homeoffice meistens und dann
Aber selbst wenn du in Libyen warst, bist du dann jede Woche einmal dahin geflogen wieder zurück?
Das ist noch eine witzige Geschichte. Da in Libyen gab es damals Direktflüge Zürich-Libyen, das ist gar nicht so weit, 3,5 Stunden. Aber zu der Zeit wurde Gaddafis Sohn, ich glaube, in Genf einmal festgenommen, eine Nacht, weil er das Hotelzimmer auseinandergenommen hat. Und dann am nächsten Tag, als schöne Diktatur, gab es keine Direktflüge mehr. Und dann ging es über Frankfurt. Also es war so schon sehr, sehr, ja, das habe ich auch noch nicht erlebt gehabt. Und jedes Mal beim Ausreisen musste man dann 5 oder 10 Stempel kriegen. Ja, also im Endeffekt das. Aber dann habe ich auch, also als Team sind wir nach Ägypten geflogen, wir sind in die Wüste gefahren. Also es war schon so, je nachdem, also wie du wolltest, wirklich. Also du konntest nach Hause.
Ich meine, was ja an so einer Beratung wahrscheinlich das Coole ist, gerade am Anfang als erster Job, dass man einfach so viele verschiedene Eindrücke bekommt, ne, und auch selber irgendwie so lernen kann, was ist eigentlich das, was mich begeistert, wo will ich überhaupt hin, ja, statt dass man jetzt nur bei einer Firma die ganze Zeit rumhängt. Wann kam dann der Gedanke zu sagen, okay, ich will jetzt an der Uni, ich gehe jetzt in die USA und, ja, und du hast ja auch bei der Uni, wo gefühlt jeder meiner Podcast-Gäste bisher studiert hat, dann studiert, du bist ja dann nach Stanford gekommen. Ja. Wie kam diese Entscheidung zustande?
Da habe ich McKinsey auch wahnsinnig dankbar für. Die haben eigentlich, also dieses Bachelor-Programm war damals gewesen, du kommst, arbeitest 2, 3 Jahre und dann finanzieren wir dir Master, MBA, was du machen gerne machen möchtest. Und für mich war irgendwie klar, dass ich nochmal richtig studieren möchte. Also nicht, in Europa gibt es auch tolle MBA-Programme oder so, aber die sind meistens 10 Monate oder so. Und ich hatte das Gefühl, nochmal richtig so zur Uni zurück und über mich lernen. Hatte auch noch nicht mal gedacht, dass ich dann unbedingt zu McKinsey zurückgehe. Also habe ich dann die Unis in den USA angeguckt. Ich hatte einen guten Freund, der in Stanford war. Harvard war irgendwie bekannter, aber auch näher dran an Europa. Ich hatte dann das große Glück, an beiden Unis angenommen geworden zu sein, Harvard und Stanford, und durfte ich mal entscheiden. Und dann Stanford für mich war noch mehr anders, als was ich bisher kannte. Also,
Wie hast du es dann angegangen? Hast du so eine Checklist gemacht und dann Punkte vergeben? Oder?
Habe ich sogar gemacht. Ja. Pro- und Con-Listen. Witzig. Aber im Endeffekt, ich bin zu beiden Unis nochmal hingeflogen. Das heißt Admit Weekend. Also nachdem du angenommen wirst, dann präsentieren sich natürlich auch wunderbar im schönsten Licht. Und Harvard war auch richtig, richtig toll. Was bei Stanford noch mehr war, bei Harvard habe ich relativ auch viele McKinsey-Leute getroffen. Die Klasse ist viel größer, es gibt 900 Leute. Und für mich bei Stanford, ich bin da angekommen, ich weiß noch, im Februar, die Sonne hat geschienen, es war 30 Grad. Ich war ja gerade ein Tennismatch ging da im Campus rum. Und dann ging es ganz viel, viel, viel mehr noch irgendwie diese Fragen, irgendwie, wer bist du, was ist dir wichtig im Leben? Also diese ganz wirklich, die Fragen, die wo du nochmal wirklich über Sachen nachdenkst. Und für mich war das sehr viel, sehr anders als vom deutschen System, was ich hier gewohnt war. Mir hat mal jemand beschrieben, wenn du weißt, wohin du willst, zum Beispiel irgendwie Partner bei der PE-Firma sein oder so, dann ist Harvard so, da weißt du, wie du das schnellste Schiff baust und da ganz schnell hinkommst. Das ist ein tolles, tolles Netzwerk, gerade auch Europa, größeres Netzwerk. In Stanford, wenn du irgendwie lernen möchtest, wie man ein Schiff baut und wieder auseinanderbaut und dir dein eigenes baust und alle 5 Jahre wieder das änderst, dann ist so Stanford das Richtige. Und ich fand das sehr, sehr faszinierend. Und das war eine tolle, tolle Erfahrung für mich.
Ja, glaube ich. Und dann hat das McKinsey für dich mitfinanziert und dann musstest du praktisch danach dann auch wieder zu denen zurückkommen. Ist das so die Regel oder wie
funktioniert das? Also ja, wenn ich nicht gekommen wäre, wäre es wie ein Lohn. Also da hätte ich den Lohn zurückzahlen müssen. Das wäre, habe ich mir beides auch überlegt gehabt. Da war ich wirklich hin und her. Ich habe da auch Praktika gemacht während meiner Zeit in Stanford. Ich habe nicht das Unternehmen jetzt gefunden, wo ich lieber hin wollte. Und bei McKinsey, klar, A, wie können wir das finanzieren? B, Green Card, super, also einfach in den USA zu bleiben. Und dann C, die Engagement Manager Rolle, also EM, wo dann der Projekte leitest oder so, die fand ich auch immer noch, als ich früher bei McKinsey war, eigentlich die attraktivste Rolle, weil es so die Key-Rolle ist an Projekten und so. Und das hat mich dann doch zurückgezogen. Also ich wusste, die wichtigste Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich auf jeden Fall in Silicon Valley bleiben wollte. Ich fand die Atmosphäre total toll. Und dann war die Frage, mit McKinsey oder nicht. Und dann haben die Transfer, haben die super einfach gemacht. Und es war auch nochmal cool, dass das von einer anderen Seite und einer anderen, ja, von dieser Seite der Welt kennenzulernen.
Ja. Und für dich so als Return aus dem MBA, also würdest du es genauso wieder machen oder Ich meine, das ist ja schon ein großes Zeit-Commitment. Gut, finanziell hast du ja gerade gesagt, dass das dann von McKinsey mitgetragen wurde. Aber man sagt ja häufig, kommt das dann vielleicht erst nach 5 oder 10 Jahren danach, dass man dann erst realisiert, was man für Netzwerk dadurch hat oder was für Vorteile man hat. Also würdest du sagen, das würdest du genauso wieder machen?
Der MBA auf jeden Fall. Das war, ich glaube, für mein Leben generell, also nicht nur Karriere, sondern dieses, ich habe so viel über mich gelernt, warum ich so bin, wie ich bin und wie ich anders bin. Also dieses Motto von Stanford ist ja Change Lives, Change Organizations, Change the World. Also die fangen wirklich mit dir an, dass ich sich selbst kennenzulernen, was triggert dich, was macht dir Spaß und dass jeder wirklich anders ist. Es gibt nicht so diese 2, 3 Schienen, in die du rein musst. Und ich fand das so, so cool auch für mein Leben. Und dann natürlich die Leute, die ich kennengelernt habe, wahnsinnig inspirierend. So unterschiedliche Sachen und Hintergründe und einfach Ideen, also von Unternehmensgründen bis irgendwie, ich wäre wahrscheinlich nie einen Marathon gelaufen, wenn ich nicht Freundin da einen Marathon gelaufen wäre. Also so, einfach so hat mein Leben total, total bereichert. In ganz, vielen Aspekten. Würde ich auf jeden Fall wieder machen, ja.
Was man immer hört, ist einfach die Menschen um einen herum, ne? Weil alle Leute, die da hinkommen, die haben halt dieses Feuer irgendwie in sich brennen und sind irgendwie wahrscheinlich dann doch irgendwie eine besondere Elite, die dann halt da irgendwie zusammenkommt, wie auch immer man jetzt Elite definiert. Aber auf jeden Fall haben sie ja irgendwas geschafft, um da überhaupt angenommen zu werden. Und das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Dann kam ja für dich auch das erste Mal so eine Recognition oder so ein Award. Ich habe eben gelesen, du warst mal Rising Talent bei the Annual Women Forum in Paris. War das noch zu McKinsey-Zeiten oder war es schon danach?
Das war danach.
Das war danach, genau. Okay, dann sprechen wir erst noch mal kurz den nächsten Schritt und dann kommen wir da nochmal drauf zurück. Aber da, irgendwann hast du entschieden, okay, McKinsey habe ich jetzt viel gemacht. Ich war bei ganz vielen verschiedenen Stationen, aber jetzt gehst du hier mal in Silicon Valley Startup Live. Also was hast du da gemacht und wie hast du die Firma ausgewählt?
Ja, es ist wirklich gute Frage. Also, du wirst es lieben, weil es ist eigentlich der erste Kontakt war durch eine LinkedIn-Message.
Ah, sehr gut.
Ja, super. Für mich war es erst so, irgendwann bei McKinsey kommt halt die Frage, willst du irgendwie Partner-Track machen oder was anderes? Und für mich war immer, ich hatte da halt angefangen direkt nach dem Studium. Ich wollte wenigstens nochmal sehen, dieses Operationelle. Wie geht das? Wie läuft das? Und ich fand dann, im Endeffekt finde ich das auch richtig, richtig cool. Macht mir richtig Spaß, Sachen wirklich auch umzusetzen und so weiter. Dann fand ich, so in Silicon Valley zu sein, die Startup-Community ist wahnsinnig bereichernd und das fand ich auch sehr anders als meine Arbeit davor. Ich glaube, es war wirklich bereit für einen neuen Schritt. Einige von McKinsey gehen dann zu Strategie, Funktion und größeren Unternehmen und für mich war es like, je mehr es anders ist, desto besser. Dann zu der Zeit, ich hatte dann auch gerade meine Green Card und war so wirklich bereit für den nächsten Schritt, kam diese LinkedIn-Message und der hat nur gesagt, irgendwie 2 Sachen. Es war irgendwie unser Founder, der ist auch ex-McKinsey, also da hatte ich das Gefühl, die wüssten, was so mein Skillset ist. Und die zweite war so, wir doing irgendwie Growth Marketing, Social Media Advertising. Ich habe keine Ahnung, was das war. Und das fand ich spannend. Da habe ich gedacht, dann kann ich ja mit denen sprechen. Und ich war da immer auch hingegangen. Es war so ein typisches Startup, so Brick Walls, irgendwie Office, also Open Floor, so also ganz cool. Jeder hatte irgendwie 4 Bildschirme am Arbeitsplatz oder so. Irgendwie so, das ist schon anders als wir Kinder. Und da habe ich mit den Leuten geredet und fand die echt spannend. Und 3 Sachen, glaube ich, habe ich entschieden. Ich fand, das erste war die Leute. Ich glaube, das zweite war dann auch die Rolle, weil das wirklich so, hier ist ein Team von 10 Leuten und du leitest die Hälfte einer Business Unit und du hast deine eigene P&L-Verantwortung. Für mich so operationell war wirklich, okay, P&L, das ist wirklich was Greifbares. Und dann das dritte war das der Bereich, dieses Growth Marketing und Facebook und Google und Direct Response Advertising ist einfach ein wachsender Markt gewesen, den ich spannend habe, den ich gerne mehr lernen wollte und wo ich auch das Gefühl hatte, der sich so viel verändert im Moment, dass ich nicht irgendwie diese 10, 20 Jahre Legacy Knowledge brauche, um da up to speed zu kommen.
Ja. Also dann war praktisch diese Nachricht und dann bist du zu Ampush, das war von Ampush, ne? Wir sprechen noch über die gleiche Firma. Gut. Weil die meisten Leute im Valley spielen ja immer dieses, ich nenne das immer Silicon Valley Leverage Game, dass man, wenn man halt sagt, ich will was Neues machen, dann erstmal irgendwie mit so Companies in A, B und C einteilt und dann spricht man erstmal mit C-Companies und dann kriegt man Offers und dann sagt man B-Companies und A-Companies sind dann die, wo man wirklich arbeiten möchte. Yeah. Und dann leint man das so gegeneinander ab und dann verhandelt man noch und dann kriegst du halt noch größere Aktienpakete und so. Das ist also dieses Leverage Game, wie ich das halt nenne. Das hast du aber nicht gemacht, sondern das war für dich wirklich so der erste Eindruck, das ist cool, hier habe ich genau den Job, der vielleicht Spaß machen könnte und dann hast du dich da reingestürzt.
Ich habe das jetzt dieses Mal gemacht, hat sich jetzt gewechselt. Da habe ich wirklich Listen gemacht und Soul-Searching. Im letzten habe ich das so ein bisschen versucht, Retro zu finden, dass ich dann gesagt habe, ich kann ja nicht zur ersten Company gehen, mit der ich gesprochen habe. Ich habe dann noch mit anderen Companies gesprochen, aber halt keine gefunden, die mir so gepasst hat. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, ich muss jetzt, kann ja nicht einfach nur hingehen, um keine Interviews zu machen. Aber im Endeffekt eigentlich, das war der coole Fit und auch die anderen von Rolle und so weiter. Und dann habe ich, bin ich zur ersten Company, mit der ich gesprochen habe.
Also ein bisschen, okay, und du hast ja auch eine Wahnsinnskarriere da gemacht, ne? Also laut deinem LinkedIn-Profil kamen ja viele Beförderungen und so. Und vielleicht können wir jetzt noch mal kurz, also du warst ja 4 Jahre, ne? Und ja. Nachher warst du Senior Vice President. Also wie groß war das, als du gekommen bist? Und wie groß war das, als du gegangen bist? Also was für eine Wachstumsphase hast du
da? Leute, weil gar nicht so viel sind, von 80 so bis 120, aber wir waren gerade break-even, als ich gekommen bin. Und als ich gegangen bin, war es wirklich ein solid, zweifach Millionenbereich profitables Unternehmen. Also wir haben wirklich diesen Schub gemacht von, wer sind wir, wo ist unser Product-Market-Fit, zu like, wir sind wirklich high-end, like Growth-Marketers, wir haben auch Equity genommen in Unternehmen. Also das ist wirklich so definiert, wer wir waren. Also das sind mal so die 4 Jahre von gerade überleben und Geld gerade noch reinbringen. Wir waren auch nicht venture-backed, das war auch eine Firma da, bis wirklich ein stabiles, mittelständisches Unternehmen in den 4 Jahren.
Okay, und in der Phase, das können wir jetzt nochmal kurz drauf zurückkommen, mit diesem Award-Ding, also wie haben die dich gefunden? Oder bewirbt man sich da oder steckt da jemand vor oder wie funktioniert sowas?
Mit vielen Sachen muss man erstmal wissen, dass es sowas gibt. Also dieses Women Forum ist total cool. Also aber hatte ich, bevor eine Freundin mir dafür erzählt hat, die ist auch CEO vom Unternehmen, ist in der Schweiz, hatte ich keine Ahnung davon. Das ist so eine weltweite Konferenz, wo halt Tausende von Frauen oder Führungskräften hingehen. Und die haben halt jedes Jahr auch ein Programm, wo die 15, die nennen die Rising Talents, also junge Unternehmerinnen oder Führungskräfte auswählen, die ein spezielles Programm durchlaufen, ein Netzwerk. Und ja, also für mich war es erst schon, dass ich davon erfahren habe. Und dann ist wirklich eine Bewerbung. Du schreibst deine Aufsätze, du wirst interviewt und so weiter. Und ich glaube, da war dieses MBA-Training, wo ich das erste Mal machen musste, das Aufsätze schreiben, mich bewerben. Das ist super, super hilfreich. Und dann ging das relativ schnell. Ich glaube, ich habe mich beworben und dann innerhalb von 3 Wochen wird man ausgewählt und dann darf man dann nach Paris fliegen, was sehr cool war.
Okay, und ist das dann so ein Netzwerk mit so Alumnis und so, wo man dann einfach Zugriff drauf hat und ist dann weiterhin damit drin?
Genau, und man wird dann auch jedes Jahr noch eingeladen. Während der ersten Mal, wo du Rising Talent bist, damals war es von Egon Zehnder auch gesponsert, da kriegst du noch extra irgendwie Coaches, Mentoring, die machen Videos, du kriegst also wirklich coolen Support und dann danach, ja, du bist in einer WhatsApp-Gruppe, einer E-Mail-Group, das Netzwerk ist auch extrem cool, also die von Rising Talent, die waren von Südafrika über Türkei, USA, also sehr, sehr gestreut.
Super international.
Super inspirierend. Ja.
Es gibt ja da mal so ein paar Formate, ne? So Grace Hopper war jetzt ja gerade vielleicht auch in so einer Richtung. Das ist ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland sowas eigentlich gibt. Bin ich mir ganz sicher.
Ja, das ist eine gute Frage. Eine Freundin aus Deutschland war jetzt auch beim Rising Talent. Nee, also die kenne ich leider, ich glaube, weniger noch. Das wäre eine coole Sache, auf jeden Fall.
Okay. Und dann, Empush war dann 4 Jahre. Mhm. Das ist ja so der Durchschnittszeitraum, wo die meisten Leute im Valley sagen, okay, jetzt nach 4 Jahren, dann brauche ich wieder neue Inspiration und ein neues Projekt. Dann hast du dir Listen gemacht und was stand auf diesen Listen drauf? Also was war dir wichtig als nächstes?
Das ist auch witzig. Als ich Empush verlassen habe, habe ich auch was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Es war zu sagen, hey, ich mache jetzt immer 6 Monate frei und schaue, was ich wirklich als nächstes machen will. Normalerweise wäre auch dieses, wenn McKinsey habe ich verlassen, hatte ich schon mein Offer unterschrieben und alles. Ja. Also es war ein bisschen so outside my comfort zone, einfach mal 6 Monate. Ich wollte eigentlich Yoga-Teacher-Training machen und reisen und dann kam Coronavirus. Das war ein bisschen anders. Aber auf der Liste am Anfang, ich glaube, der Nummer 1 war working für ein Produkt oder Service arbeiten, wo ich den Meaning, also Meaningful war wichtig für mich. Für mich war wichtig, dass ich verschiedene Rollen spielen kann. Also ich mochte das gerne als GM bei Empush. Ich war für Sales, BD, Operations, ganz verschiedene Sachen zuständig. Das finde ich immer noch sehr spannend. Das dritte war, da gab es so eine Wachstumsphase geht. Also ich bin wahnsinnig gerne, ich baue gerne Unternehmen auf, die gerade so diese Product Market Fit gefunden haben und dann wirklich nach vorne gehen oder das noch gerade rausfinden, dann wie man das macht, weil damit kommen einige, wenn man sagt, Growing Pains, aber auch viele irgendwie immer irgendwie, oh, letzte Woche ist anders als nächste Woche und es ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ich glaube, die paar Sachen waren dann Leute, also ich glaube, das Leute war sogar Number One und das ist schwieriger, also dieses so, dieser Fit und das heißt nicht irgendwie blöde, gute Leute, sondern einfach, dass wenn du mit denen sprichst, dass diesen Fit gibt, also sehr viel fluffier, als ich eigentlich wollte. Und dann habe ich wirklich so Listen gemacht und dann habe ich einfach so VC-Listen angeschaut und geguckt, wo mir das Produkt gefallen hat, mit ganz vielen Classmates gesprochen von Stanford. Und dann Christoph Hese, der war jetzt hier auf dem Podcast, der hat mir den Tipp gegeben, weil ich dachte, irgendwie theoretisch müsste ich rausfinden, was ich genau machen will. Der hat eher den Tipp gegeben, hey, kannst du dir ja so zwei, drei verschiedene Sachen oder verschiedene Lebenswege vorstellen und dann mach doch mal ein Interview, sprech mit Unternehmen und dann ist wirklich so dieses Gut-Feeling, was dann passt oder nicht.
Ja. Und dann bist du über die Stanford Connection auch zu Symphony, ist eigentlich Symphony oder Symphony IS oder wie sagt man den?
Symphony IS ist die Website, ist eigentlich, ja, Symphony
okay.
Gekommen. Auch witzig, ich war eigentlich kurz davor, zu einem viel mehr Silicon Valley-based Startup zu gehen, also war Series C, irgendwie auch Growth Phase, Health Tech, was ich spannend fand und meaningful. Und dann kam so ein Classmate und hat gesagt, oh ja, gibt diese Symphony, sprich doch mal mit dem Founder. Und mit dem habe ich dann für, ich glaube, innerhalb von 10, weil ich auch diese Entscheidung machen musste mit einem anderen Unternehmen, 10 Tagen, glaube ich, wahrscheinlich 9, 10 Stunden gesprochen. Und Symphony ist im Core eigentlich so eine Software-Outsourcing-Firma. Also wir stellen Software her. Und am Anfang dachte ich so,
Da muss ich mal ganz kurz unterbrechen, aber es ist ganz witzig, weil wenn man dich halt natürlich googelt und man versucht herauszufinden, was macht Symphony, ist es nicht so einfach herauszufinden. Also auf der Internetseite steht viel netter Marketing-Text, so, wir machen hier was ganz Besonderes und dann gibt's so coole Artikel über die Founder, weil die ja vom Balkan kommen und eigentlich aus verfeindeten Ländern sozusagen vielleicht und da viele von euren Entwicklern ja auch da sind, ne? Und da gibt's so ganz, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, was ihr da so genau macht, aber das ist ganz interessant, dass das so ein bisschen eigentlich dann ja, aktuell jedenfalls gefühlt von mir, eigentlich einfach eine Software-Outsourcing-Company ist, die halt Entwickler jetzt nicht in Indien hat, sondern halt auf dem Balkan, aber es halt durch Produkt und Design und Marketing-Sprache dadurch jetzt erstmal schon mal ein bisschen anders aussieht. Deswegen interessiert mich total, was hat dich dann überzeugt, da hinzugehen als erstes?
Das ist eine gute Frage, weil, und das ist on meiner To-Do-List, das ist leichter zu verstehen, ist, was wir wirklich machen. Als erstes war, glaube ich, wirklich die Leute, also der Founder, die Vision von diesem Unternehmen, also weil es eigentlich gegründet war, Chancen zu Leuten zu bringen in Märkten, die tolle Talente haben, aber halt nicht die Infrastruktur vom Unternehmen und denen wirklich Chancen und Opportunities zu geben und dort zu bleiben zu können in ihren Märkten. Also das warum es gegründet wurde und haben halt angefangen mit Engineering Talent in den Balkanländern von damaligen Kriegsflüchtlingen gegründet und dann dieses Talent zu Silicon Valley Tech Companies zu bringen. Also wir arbeiten mit 2 von den 3 Top Tech Companies hier zusammen und bilden Produkte für die. Aber dieses irgendwie Meaning is like build the workforce of the future. Das fand ich super inspirierend. Das ist auch noch sehr viel größer, als was es jetzt gerade ist. Ja, jetzt im Moment bauen wir coole Produkte und so weiter, aber es kann auch sehr viel mehr sein.
Das finde ich mich schon sehr spannend, weil wenn man sich mal überlegt, also es gibt ja zig Länder, wo die Menschen halt nicht bleiben, sondern wenn du ein bisschen smarter bist als der Durchschnittstyp, dann sagst du halt, okay, die Opportunity ist für mich halt in den USA oder in Deutschland oder gerade aus dem ganzen Balkangebiet, ist ja ein riesen, wie nennt man das, Brain Drain oder so, ne? Brain Drain, ja. Genau. Und das ist natürlich dann, sich zu überlegen, dass man den Leuten halt vor Ort eine coole Opportunity gibt, ist natürlich ganz spannend. Also dann ist auch der größte Teil von eurer Belegschaft eigentlich da und gar nicht hier im LA.
Da sind 5 große Hubs, also von Serbien, Mazedonien, Bosnien. Und die Hubs, ja, die sind in Orten, wo halt jahrelang Krieg gegeneinander geführt wurde. Also dieses Kulturen zu bridgen mit Teamarbeit oder so ist auch ein ganz, ganz großes Thema, was ich auch total spannend spannend finde.
Hast du denn irgendeinen Zug, also irgendeinen Bezug zum Balkan?
Nein, es klingt eigentlich nicht, aber ich weiß noch als Kind, die Nachricht, also ich weiß noch als Kind in Deutschland, und wenn ich es mir angeguckt auf der Landkarte, es ist so nah dran eigentlich. Und wie viel ich davon mitbekommen habe, aber wie wenig ich eigentlich irgendwie wirklich Aktion oder irgendwas gemacht habe, das habe ich schon
erstaunt. Das ist so wie wenn, als ob man in Kalifornien sitzt und irgendwie in Seattle wäre halt ein Krieg, ne? Oder in Utah oder so, was halt irgendwie gefühlt eine Stunde früher
weg ist. Den Hager Gerichtshof, also warum der gegründet wurde und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also was da alles, wie viel ich da irgendwie eigentlich auch in meinem Studium drüber gelernt habe, aber das ist einfach sehr weit weg immer angefühlt hat. Das habe ich immer eigentlich erstaunt. Das war ja eigentlich das cool, dass das zu bridgen. Wir haben auch Offices jetzt in Berlin, Amsterdam, Dänemark. Also es ist ein bisschen auch dieses Westeuropäische. Und dann, dass die Arbeit auch wirklich bridged, wer ich bin. Also dieses Silicon Valley mit europäischen Wurzeln. Das fand ich im Moment total, total spannend.
Okay, und was ist genau deine Rolle jetzt da?
Ja.
Was sollst du machen?
Also der Titel ist Chief Business Officer, was eigentlich so alles und nichts meint. Ich bin mein Co.
Klingt gut auf jeden Fall.
Ja, klingt super. Es ist der erste Executive Hire. Also wirklich zwei Founder, die haben es bisher geleitet und sehr organisch gewachsen. Und das ist zu einer Größe gewachsen, ohne jemals einen Businessplan zum Beispiel zu haben oder wirklich eine Strategie oder so. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und meine Rolle ist wirklich, das Business zu professionalisieren, das in ganz verschiedenen Bereichen. Also ist eigentlich so die Rolle zwischen Chief Marketing Officer, Chief Operating Officer und Chief Revenue Officer zusammen. Also Sales, Marketing aufbauen, zu schauen, like wir haben zum Beispiel eine Partnership with Y Combinator und so weiter. Also machen wir Channel Partnerships, bauen wir eine Salesforce, like unsere Enterprise Salesforce auf, Account Management, wie machen wir das? Wie können wir wachsen? Diese Talente können wir jetzt wirklich scalen? Und jetzt zum ersten Mal ist, glaube ich, das Bottleneck, was für ein Business bringen wir rein? Von den letzten Jahren war immer irgendwie genug Leute zu haben, war immer the Bottleneck. Und das zu schauen, wo gehen wir auch in den letzten 5 Jahren hin? Also machen wir wirklich Double Down on Engineering und gehen wir irgendwann von Service zu unseren eigenen Produkten oder Double Down on Talent Frontiers? Also gehen wir dann irgendwann zu Accounting HR? Also das sind so ganz, ganz spannende Fragen. Wir haben jetzt auch angefangen, Equity zu nehmen in Unternehmen. Und es ist.
Ist das so ein bisschen spannend. So ein Modell? Ich habe neulich mal einen Podcast gehört, ich weiß ja nicht mehr ganz genau mit wem, aber ich glaube, die ist das Boston Consulting oder auch McKinsey, die auch so ein Startup-Arm eigentlich haben, wo sie die Strategie dann machen und dann eben ein Entwicklungsteam auch irgendwie haben und teilweise dann so Spin-offs machen, aber dann auch so mit Partnern wie euch vielleicht zusammenarbeiten, um die Entwicklung zu übernehmen oder auch große Konzerne, die so Innovationsforschung vielleicht intern nicht machen können, dass sie dann sagen, okay, wir nehmen halt jetzt 5 von ihnen mit rein, weil die sind irgendwie schneller und flexibler. Kann man sich das so dann auch ganz gut vorstellen?
Genau, also mit einigen dieser großen haben wir sogar diese super preferred vendor mit denen, wo die dann so die machen die Strategie und haben auch einen Painpoint identified und da muss jetzt was gebaut, also zum Beispiel Prozesse automatisieren oder dass die effizienter machen und so weiter. Da kommen wir dann rein und früher waren wir wirklich irgendwie, wir haben Engineering Resources und jetzt kommen wir rein in der Design Phase. Es gibt einen Painpoint und was baut man, wie baut man das Machine Learning, Data Lake, also was wird gebaut und so weiter. Da kommen wir rein. Ein anderer spannender Channel von so meinen ist auch gerade Private Equity. Die kommen halt rein und die wollen halt Unternehmen modernisieren, digitalisieren und brauchen wirklich auch einen starken Partner. Das sind alles so auch diese Partner, wo fokussieren wir uns im Moment drauf? Das ist eigentlich spannend, auch eine spannende Frage.
Ja. Man denkt sich dann immer nur so, okay, da sind jetzt 300 Leute ja mittlerweile. Also LinkedIn sagt, es sind nur 300 Leute, haben einige noch kein LinkedIn-Profil. Das heißt aber dann, man hat dann eine Riesengruppe von Talent und dann muss man aber immer wieder von Projekt zu Projekt gehen. Ne? Also anstatt halt was Eigenes aufzubauen, ist ja auch eine interessante Situation eigentlich. Ja,
es ist auf jeden Fall auch eine große Verantwortung, gerade auch, es waren halt nicht 350, sondern Ende nächstes Jahr so Pläne, like 600 und zu wachsen. Es sind zwei Sachen, die ein bisschen anders sind als normale, zum Beispiel, wenn du es mit Consulting Services vergleichst. Sind die Services sehr sticky. Also zum Beispiel die zwei großen Tech-Firmen, mit denen wir arbeiten, haben wir jetzt ein Team von irgendwie 5 oder 7 angefangen. Und inzwischen sind da viele Leute. Also wenn du wirklich gute Engineering-Arbeit bringst und das auch auf Qualität hochwertig, die ist sehr sticky. Also viele Projekte sind dann Jahre lang auf jeden Fall. Und das ist dann wichtig auch fürs Talent, dass man die dann irgendwie auch nicht 3 Jahre auf dem Projekt lässt, sondern austauscht. Und aber das zweite Jahr ist diese Frage, irgendwann von Services weg und bauen wir zum Beispiel, je mehr wir in diesen ganzen innovativen Unternehmen drin sind oder auch Legacy-Unternehmen und verstehen, was sie brauchen, geht man dann eher irgendwann auf Produkt anstatt Service. Also bauen wir, und das ist ein höheres Risiko, weil aber auch höheres Gewinnpotenzial. Das sind so große Fragen, die man machen kann.
Klar, ich meine, so ein Service-Geschäft ist halt profitabel, weil du da einfach deine Stunden verkaufst und beim anderen musst du halt erstmal investieren, bis halt der Return kommt. Ne? Das erinnert mich gerade so ein bisschen fast an so eine Firma wie Slack, die eigentlich irgendwas anderes gebaut haben, dann brauchen sie ein besseres Kommunikationstool intern und dann haben sie halt Slack gebaut und dann ist das eigentlich das Business geworden. Vielleicht passiert euch auch irgendwie sowas, dass ihr dann sagt, boah, wir haben hier so diesen Pain.
Ja. Ich bin wirklich überzeugt, wir sind gerade erst am Anfang dieser ganzen neuen Zeitalters, wo Software so ein Core ist von so vielen Sachen. Also wir arbeiten im Gesundheitsbereich. Also wenn du das wirklich kannst, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann dann diese Joint Ventures machen mit Partnern, wo die eine Idee haben und wir bauen dann Unternehmen auf. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, in die du da gehen kannst, verschiedene Richtungen.
Ich will noch mal ein bisschen über dich als Person sprechen. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, du willst oder du wolltest eigentlich Yoga-Lehrerin oder diesen Kurs machen. Das hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Thema, was viele Menschen ja im Valley irgendwie so beschäftigt, ne? Also diese Selbstreflexion, ich will irgendwas arbeiten, was einen coolen Impact hat. Ja. Ist das so typisch Silicon Valley? Ist das was, womit du dich da sehr identifizierst?
Ja, also ich habe für mich, es gibt bestimmt auch in Deutschland ganz viele, aber für mich habe ich das dazu erst im Silicon Valley gefunden, oder ich habe dafür erst von vielen, vielen Leuten erstmal die Eindrücke gehabt. In Stanford habe ich so einen Kurs gemacht, Meditation, meinen ersten Meditationskurs, also irgendwie 2 Stunden jede Woche für ein Quarter, und ich fand das so lang, also irgendwie sich nur irgendwie 15 Minuten zu konzentrieren. Aber irgendwie dadurch kam ich dann dazu. Danach habe ich einen 10 Tage Meditationskurs gemacht, wo du wirklich 10 Tage still bist und nur meditierst. Und einfach so erste Eindrücke. In Stanford habe ich meinen ersten Yoga-Kurs gemacht. Also die ist dann einfach, und dann kennst du Leute, die das auch machen. Und du merkst dann halt, was, also für mich hat das Leben sehr, sehr bereichert. Gerade wenn so viele Sachen passieren, irgendwie mal dieses zu schaffen, jetzt irgendwie, ich versuche es gerade im Moment 2-mal am Tag 20 Minuten zu meditieren, schaffe ich manchmal besser als weniger, aber dieses, was das, wie viel Energie man da rauskriegt oder Selbstreflexion, das mehr zu machen. So, ja, also für mich war das sehr, über Silicon Valley habe ich dadurch viel gelernt.
Nutzt du da irgendeine App oder machst du das, weil du das selber erfahren hast?
Es gibt so eine Meditation, die heißt Transcendental Meditation. Da machst du einen 4-Tage-Kurs und dann machst du es wirklich mit dir selber. Ich fand, da gibt es aber coole, also Headspace, das ist eine coole App. Ich glaube, also für mich hat dieses TM Meditation, machen komischerweise viele CEOs, oder die ich kenne hier im Silicon Valley. Das hat war für mich am hilfreichsten. Und Yoga, früher habe ich es am allerliebsten immer Kurse mit Personen gemacht, und inzwischen mache ich es eher mit Freunden via irgendwie FaceTime oder so. Shared Experiences.
Ja, ich habe mir mal so ein bisschen das Gefühl, diese ganzen Headspace-Apps und so, ich habe das alles auch ausprobiert, und ich habe auch da den Wert schon wahrgenommen. Ne? Also wie wenn ich irgendwie vom wichtigen Termin oder so nochmal kurz in den Raum gegangen bin, um kurz zu meditieren, und wenn es nur 10 Minuten war, dass mir das echt total was gebracht hat. Aber diese Stickiness ist halt so schwierig, ne? Ein Habit zu kreieren, seine Zähne zu flossen jeden Tag, das ist halt einfacher als Habit, diese Meditation in seinen Tagesablauf auch einfach einzubauen. Ne? Also ich finde das sehr beeindruckend, wenn Menschen das schaffen, das wirklich kontinuierlich immer zu schaffen. So, ich gehe 3-mal die Woche laufen, das ist für mich immer so meine Meditation. Yes. Das trage ich mir auch richtig in den Kalender ein.
Habe ich sogar auch, also bei Ambush hatte ich eine Meditation, habe ich irgendwie 3 Uhr nachmittags über die 20 Minuten eingetragen, und wenn andere Leute es mitmachen, ist halt viel einfacher. Es gibt ja diese Regel, 30 Tage, dann wird es eine Routine. Also die 30 Tage sind halt hart, und dann ist es irgendwie Teil Ja.
Ja, es ist auch ein großer Teil meines Lebens, einfach zu versuchen, möglichst viele Sachen zum Habit zu machen, weil wenn man das einmal geschafft hat, dann ist es halt einfach drin. Ne? So. Ja, und sag mal, du hast ja nun in Deutschland gelebt und gearbeitet, beziehungsweise es war eigentlich eher in der Schweiz, aber ich sag mal, auf dem mit deutschen Unternehmen vielleicht und jetzt bist du ja schon seit vielen Jahren hier. Fühlst du dich noch deutsch oder hast du das Gefühl, du bist Deutsche irgendwie und bist hier noch der Ausländer sozusagen oder bist du irgendwie schon eher kalifornisch-amerikanisch oder wo siehst du dich so in der Kette?
Das ist eine super gute Frage. Seit dem Abitur habe ich nicht mehr in Deutschland gelebt, wirklich. Ich fühle mich trotzdem immer noch, also ich deutsch, das bin ich, aber auch eher, aber ich bin schon, ich lebe in Kalifornien, das ist mein Leben. Also in Deutschland, im Deutschen gibt es sehr, sehr schöne Wörter wie Heimat und Zuhause. So, Heimat wird immer Deutschland bleiben und Zuhause ist gerade hier in Kalifornien und schon jetzt seit 10 Jahren. Ich glaube, am wohnsten fühle ich mich oder am meisten zu Hause ist in dieser in Community, wo es auch Ausländer gibt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nur mit Amerikanern oder so, dann fühle ich mich ein bisschen mehr als Ausländer. Aber wenn es eine Gruppe gibt, ein paar mehr Ausländer oder nicht, also eher dieses Weltbürger, Leute, die verschiedene Eindrücke gefunden haben, also so sehe ich mich oder fühle mich am meisten. Aber ich glaube, Heimat wird immer Deutschland bleiben.
Ja, ist ganz witzig, ne, weil das ist ein Wort, das gibt's im Englischen ja nicht. Und wenn du die Amis so fragst, where is your Heimat? Oder where your home? Dann so, San Francisco, I live here. So. Die haben diesen Bezug häufig nicht. Ne? Aber auch was du gerade sagst, wenn man halt mit Amerikanern zusammen ist, da fühle ich mich dann auch immer als derjenige, der halt deren Popkultur nicht versteht, der die Themen.
Serien, die als Kinder gesehen haben oder so.
Ja, genau, ne? Oder die Sportarten, die halt vielleicht verfolgen oder generell so die Interessen, die dann einfach anders sind. Und mein oder unser Freundeskreis hier, der ist halt deswegen halt auch sehr, sehr wenig amerikanisch. Ne? Also wir haben fast eigentlich gar keine Amerikaner, also zwei Pärchen, die wir kennen. Ja. Das ist interessant. Aber glaubst du schon, dass du hier langfristig bleibst oder denkst du eher so, okay, es gibt ja viele Leute, die dann immer so dieses im Hinterkopf haben, ich will doch nochmal zurück und nachher verpasse ich irgendwas, meine Familie ist da und irgendwie will ich doch zurück. Wo siehst du dich auf der Skala?
Es ist witzig, vor einem Jahr hätte ich gesagt, absolut hier zu Hause, jetzt dieses Jahr mit Coronavirus, Waldbränden, das war eine Woche war die Evakuierungszone 15 Kilometer von so einem Haus, also da waren Waldbrände, rauchig, rassistische Unruhen. Das ist das erste Mal diesen Sommer, dass ich wirklich gedacht habe, so Europa mal wieder wäre auch nicht schlecht. Also vom Jahr noch total hier, jetzt bin ich mal so am Überlegen, am Schauen. Die ganze Welt ist ein bisschen auf dem Kopf dieses Jahr. Wahrscheinlich lese ich es ja auch noch.
Auch wenn du nicht in Deutschland richtig gearbeitet hast, vielleicht, weil du schon gesagt hast, im Abitur bist du nicht mehr da, gibt es schon eine andere Arbeitseinstellung vielleicht, die du siehst, die Menschen hier haben im Vergleich zu der Schweiz oder wo du gearbeitet hast? Ja. Oder hast du das Gefühl, einiges sind alle Menschen gleich und kommen einfach überall gute Leute zusammen?
Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, im Moment kommen immer gute Leute zusammen und da gerade auch jetzt bei uns Unternehmen irgendwie gerade Balkan noch USA, diese schon Kommunikation ist sehr anders. Also zum Beispiel, wenn der gerade Osteuropäer sagt, oh nee, das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht und das können wir, dann ist eher so, wie ich will total ehrlich sein und wirklich nur sagen, das können wir, was dieses amerikanische, oh, let's try, let's see, also es ist einfach unterschiedliche Kommunikation. Ich glaube, die zu bridgen ist auch witzig, dass die im Endeffekt sagen die ungefähr das Gleiche, aber sehr, sehr anders kommuniziert. Also ich glaube, Kommunikation ist ja anders, wie du Sachen darstellst. Manche Sachen sind halt auch fast damals noch also bürokratischer oder hierarchischer. In Deutschland oder Schweiz, wie ich es kannte, dass es dann noch irgendwie gesiezt wurde. Also das ist auch wieder Kommunikation. Die schaffen so ein bisschen mehr Barrieren als hier jetzt im Englischen oder so. Ich glaube, da sind viele Sachen.
Ja, das ist ein spannendes Thema, diese Siezen. Da hat man immer so aus der Marketing-Tech-World-Perspektive, selbst wenn man mit dem deutschen Markt arbeitet, das Gefühl, jeder duzt sich jetzt. Aber wenn man in die traditionellen Firmen geht, dann ist das echt ein Riesenthema. Ne? Also überleg dir zum Beispiel, wir siezen auch immer noch die Deutschen auf der Plattform. In vielen Unternehmen ist das noch total normal. Ne? Für mich wäre das total merkwürdig, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich würde die Menschen, mit denen ich arbeite, jeden Tag.
Ich habe mich noch nie mit meinem letzten Namen oder so vorgestellt oder so bei der Arbeit oder so. Das ist schon anders.
Ja. Cool. Ja, Katharina, Wahnsinns Lebenslauf schon und Story, super Reise über die verschiedenen Stationen. Ich bin total gespannt, wo es da mit Symphony hingeht und wo es mit dir weiter hingeht. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da einen kleinen Einblick zu liefern. Und ja, ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
Ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall.
Mach's gut. Danke dir, ne? Ciao.
Ciao.
Das war es mit der Folge mit Katharina Schmidt. Und da nach einem Podcast bekanntlich vor dem nächsten Podcast ist, wollte ich mal ganz kurz eben auf den Podcast von meinem Kumpel Dr. Alexander Morzek hinweisen. Alex hat mit dem Digitale Optimisten Podcast ein super spannendes Format am Start, in dem er auch in die Silicon Valley Gründerszene eintaucht. Er hat selber bis vor kurzem als Produktmanager bei Google hier im Valley gearbeitet und hat ein super Netzwerk von Early-Stage-Gründern aufgebaut und spricht in seinem Format mit genau solchen, die vielleicht irgendwann mal ganz groß rauskommen. Alex ist zwar leider sozusagen mittlerweile wieder zurück in Berlin und arbeitet dort als Chief Product Officer für Oetker Digital, aber ich kann euch seinen Podcast echt nur wärmstens empfehlen. Schaut einfach in den Shownotes oder sucht nach dem Digitale Optimisten Podcast in eurer App. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle 2 Wochen neu überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss wie immer noch ein ganz kurzes Dankeschön an mein Team, Audio und Produktion von Lukas Wenzke, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.